Felix, was hat dir die größte Abkühlung beschert an einem glühend heißen Sommertag im Krankenhaus?
Ich muss sagen, das kostenfreie Eis, was man so ein- bis zweimal im Jahr bekommen hat, das war schon immer krass.
Naja, einmal gab es auch eine Klimaanlage. Die war schon ziemlich next level.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messerschneide, dem Podcast rund um das deutsche Gesundheitssystem. Mein Name ist Felix Riebenschneider, ich bin Arzt und Podcaster, wie wir festgestellt haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und mir gegenüber sitzt
Julia Riebenschneider. Wir sind Ärzte und Geschwister und wir machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, PatientInnen und auch dich täglich treffen.
Und wir werden nicht müde, uns auch zu wiederholen, weswegen wir heute nochmal ein Thema aufgreifen werden, was wir am Rande auch schon zweimal behandelt haben. Aber ja, es geht halt nicht. Wenn es nicht weitergeht, dann muss man da nochmal ran und sich das nochmal ganz genau anschauen.
Es brennt uns unter den Fingernägeln. Aber bevor wir da hinkommen, nochmal kurz einen Blick auf unsere letzten Folgen. Da muss ich sagen, fand ich eigentlich ganz spannend. Die vorletzte Folge ging ja nochmal oder war nochmal ein Kinderthema gewesen rund ums SPZ und einem sehr interessanten Interview, was du ja aufgenommen hast mit deiner ehemaligen Oberärztin. Und was ich einfach spannend fand, war doch tatsächlich, mir war es vorher gar nicht geläufig gewesen, dass es das überhaupt gibt. Aber ich hatte mit zwei unserer Hörerinnen gesprochen, die das tatsächlich kannten und eine, die tatsächlich auch schon mal vor Ort gewesen war mit einem ihrer Kinder. Ja, also es ist doch etwas, was von dem oder etwas, was ich mal wieder kennengelernt habe durch diesen Podcast, was aber schon vielen Menschen geholfen hat.
Sehr schön formuliert. Und damit würde ich sagen, außer das noch was dem Feedback-Blog hinzuzufügen, biegen wir ab zu den News. Und bevor wir uns mit einer der drängendsten Fragen beschäftigen, die euch allen da draußen wahrscheinlich in den letzten Wochen die Gemüter erhitzt hat, müssen wir nochmal auf die Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung im ersten Quartal 2026, also von Januar bis Ende März, schauen. Und zwar muss man da konstatieren, dass die Ausgaben nochmal weiter gestiegen sind und zwar höher als zunächst eingenommen, um rund 7,6% und damit deutlich stärker als zunächst angenommen mit ungefähr 4,1%, und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn wir uns auch gerade die Reformmaßnahmen für die Beitragsstabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung nochmal in Erinnerung rufen. Denn es zeichnet sich jetzt schon ab oder es könnte sein, dass diese Sparmaßnahmen gar nicht ausreichen. Also das ist schon ein Thema, wo man auch wieder sagen muss, vielleicht hat man da ein bisschen zu lax oder zu wenig Sparmaßnahmen sich vorgenommen, und es wurde ja auch häufig diskutiert, dass man vielleicht alle Sparmaßnahmen umsetzen soll und auch besonders die sinnvollen, in Klammern Alkohol- und Tabaksteuererhöhung und Zuckerabgabe. Aber ja, es ist jetzt auch nochmal schwarz auf weiß, dass die Ausgaben stärker steigen als zunächst vermutet, und in diesem Zusammenhang bleiben wir natürlich gespannt, aber möchten direkt mal mit erhobenem Finger im Hintergrund sein und sagen, ja, vielleicht nochmal an dieses Gesetz rangehen.
Und dann kommen wir auch zu einem weiteren Gesetzesentwurf, der am Donnerstag, dem 2.7.2026, sehr, sehr große Wellen geschlagen hat in der gesamten Bevölkerung. Denn die schwarz-rote Reform bezieht sich auf die Neuregelung der Krankschreibung. Und es soll nämlich hier verschärfte Regelungen bekommen, die wir uns nochmal genau angeguckt haben und jetzt mit euch nochmal richtig einordnen möchten.
Und zwar soll sich hier einiges ändern, und zwar insbesondere bei der Attestpflicht. Was soll sich da ändern, Julia?
Und zwar, die Koalition will die verpflichtenden Vorlagen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AU, künftig schon ab dem ersten Tag der Erkrankung per Gesetz vorschreiben. Bislang ist die ärztliche Bescheinigung erst ab dem vierten Tag gesetzlich notwendig gewesen. Wichtig, ob und in welchem Umfang die von der Koalition geplanten Änderungen zu mehr Arztbesuchen bereits am ersten Krankheitstag führt, ist unklar und hängt voraussichtlich auch von den genauen Ausgestaltungen des Gesetzes ab. Ärzte dürfen schon jetzt rückwirkend bis zu 3 Tage krankschreiben. Eine solche rückwirkende Krankschreibung soll jedoch nur unter Ausnahmen und nur nach gewissenhafter Prüfung erfolgen. So steht es in der derzeit geltenden Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Außerdem werden die unrichtigen Ausstellungen einer AU-Bescheinigung nach § 278 des Strafgesetzbuches stärker bestraft. Heißt in dem Beschlusspapier der Koalition, im Gesetzbuch ist derzeit geregelt, dass das Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet wird. Das war mir bis jetzt nicht bekannt und ich finde das absolut unverhältnismäßig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da werden auch nochmal gleichzeitig bei den ÄrztInnen die Daumenschrauben angelegt, dass man bloß schauen soll, wie man krank schreibt, damit er vielleicht aus der Praxis dann noch schnell wieder in die Produktion oder in sein Unternehmen zurück kann und dann wieder zu arbeiten.
Am besten, vielleicht sollten wir auch demnächst direkt den Arbeitgeber informieren, dass das dann möglich ist, um natürlich auch unsere Wirtschaft weiter ankurbeln zu können.
Aber was wird denn jetzt aus der telefonischen Krankschreibung?
Genau, auch die soll künftig nicht mehr möglich sein. Seit Ende 2023 konnten PatientInnen und Patienten auch ohne Praxisbesuch eine Arbeitsunfähigkeit feststellen lassen, unter der Bedingung, dass man in der Praxis bekannt ist und keine schwereren Symptome hat.
Wie oft wurde diese Regelung deiner Meinung nach jetzt wirklich genutzt, Julia?
Also es kommt schon täglich vor, muss man sagen, aber selten. Also Ich würde mal sagen, von 10 Krankmeldungen am Tag, wenn es jetzt mal eine größere Krankheitswelle gibt, dann ist es vielleicht eine maximal.
Und wie lange konnte man sich da maximal am Telefon krankschreiben lassen?
Krankschreiben lassen kann man sich für bis zu 5 Kalendertage. Vorbild war hierbei eine Sonderregelung, die es in der Corona-Pandemie gegeben hatte, um Ansteckungen zu vermeiden. Also das vielleicht nochmal auch als Hintergrund. Ne? Das ist die Idee der telefonischen Krankmeldung, nämlich Infektionsraten herunterzudrücken und nicht um eine Krankmeldung den Menschen zu erleichtern.
Und warum braucht man überhaupt als Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?
Weil Arbeitnehmer in Deutschland ab dem ersten Tag der Erkrankung eine volle Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber für dann 6 Wochen bekommen können. Sie müssen deshalb aber ab dem 4. Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Arztes vorlegen. Die Voraussetzung für die Entgeltfortzahlung und den späteren Bezug von Krankengeld ist somit dann geregelt. Arbeitgeber dürfen zwar schon jetzt verlangen, dass eine Bescheinigung schon ab dem 1. Krankheitstag vorgelegt wird, in der Praxis wird diese Möglichkeit aber weniger genutzt.
Das allein finde ich schon total bescheuert, weil jeder Arbeitgeber könnte ja jetzt schon einfach sagen, ab dem 1. Tag.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es Arbeitsverträge gibt, wo das so geregelt ist, ne, dass immer mal wieder Menschen auch in die Praxis kommen, wo ich mich wundere, dass sie dann halt wirklich nur für einen Tag eine Krankmeldung brauchen, aber kommt vor.
Also von daher, jedes Unternehmen könnte das eigentlich jetzt schon umsetzen. Und warum soll es jetzt dann doch definitiv schärfere Gesetze geben?
Zitat, die Zahl der Krankheitstage in Deutschland ist zu hoch. Das hat der Bundeskanzler Friedrich Merz in der CDU als Begründung genannt. Merz hatte bereits in den vergangenen Jahren einen aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand beklagt und die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung deswegen auch in Frage gestellt. Merz betonte heute wieder, dass Betriebe einzel- und tarifvertraglich sowie in Betriebsvereinbarungen davon abweichen können. Ausnahmen von den geplanten Änderungen sind also möglich.
Da muss man sich natürlich immer wieder fragen an dieser Stelle, ob das dann auch überhaupt die Zahlen hergeben. Also ist das wirklich so, dass wir so hohe Krankentage haben oder Krankheitstage und Missbrauch?
Genau, deswegen werfen wir dann nochmal einen Blick auf die Zahlen der Kasse wie die AOK und die Betriebskrankenkassen hatten nämlich auch zuletzt schon von eigentlich sinkenden Zahlen bei Krankheitstagen berichtet. Unter den AOK-Versicherten waren es 2025 durchschnittlich 23,3 Tage und damit etwas weniger als im Vorjahr mit 23,9 Tagen. 2017 allerdings lag der Durchschnitt noch bei rund 19 Tagen. Allerdings muss man da auch betonen, und das tun auch die Krankenkassen, dass die zu hohen Zahlen vor allem durch Langzeitkrankmeldung begründet sind. Zudem sehen die Kassen einen statistischen Effekt. Durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 2022 würden viele Fälle erfasst, die zuvor gar nicht gemeldet worden wären, ermittelt das Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung. Und 2 Dinge, die ich hier noch anmerken möchte, ist zum einen nämlich auch, dass das halt einfach eine verfälschte Statistik einfach ist. Ne? Also es wird halt einfach de facto mehr erfasst. Und zum anderen, was ich halt einfach auch immer noch eigentlich Skandal auch finde, dass man halt so auf der allgemeinen Bevölkerung rumreitet, dass sie sich zu viel krank meldet. Und da wurde ja dann auch schon darauf hingewiesen, dass ja zum Beispiel bei den Politikern und insbesondere im Bundesrat ja sogar die Krankentage höher sind als in der allgemeinen Bevölkerung, nämlich mit 25 Tagen im Jahr, was ich dann auch schon kritisch zu betrachten finde. Außerdem muss man sagen, es wird ja hier auch viel auf den telefonischen Krankmeldungen drauf rumgeritten. Und auch hier hat man festgestellt, dass die telefonischen Krankmeldungen sich im Allgemeinen zuletzt auf lediglich 0,8 bis 1,2% aller Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen berufen. Also nach wie vor gehen eigentlich die meisten oder suchen die meisten PatientInnen noch den Arztkontakt, um sich krankschreiben zu lassen. Und man muss auch noch dazu sagen, dass alle Umfragen, die jetzt eben veröffentlicht wurden bezüglich der Krankheitstage, nicht darlegen, dass ja Menschen sich tatsächlich, wie ja letztlich dieses neue Gesetz suggeriert, sich die Menschen einfach mal blau melden, sagt man das? Oder dass sie einfach mal blau machen.
Und dann ist ja auch wieder die Frage, was machst du dann, wenn ein Patient zu dir kommt und sagt, er hat Bauchschmerzen oder hat zweimal heute Nacht Durchfall gehabt? Schreibst du ihn krank? Kannst ja nicht anders. Also, wie oft hast du jemanden eine AU für ein oder zwei Tage verwehrt? Wenn er kam und sagte, ja, ich kann nicht arbeiten heute, weil XYZ-Problem.
Genau. Ne? Also das finde ich ist ja einfach das Ding. Ne? Ich finde, das ist ja auch etwas, was man, also deswegen finde ich das auch so krass, dass man solche Dinge mit bis zu 2 Jahren Gefängnis unter Umständen bestraft, wenn man jemanden fälschlicherweise in Anführungszeichen krank schreibt. Also wie möchte man das denn nachweisen, auch als Arzt oder Ärztin? Ne?
Ja.
Auf der einen Seite. Ich finde, was halt schon dazugehört, ich glaube schon, dass manche Menschen da ein großes Entgegenkommen haben, wenn auch Menschen dann sagen, ich möchte gerne eine Woche zu Hause bleiben. Und da sage ich ganz ehrlich so nein. Ne? Also
ich auch nicht.
Man kann das reevaluieren nach 3 Tagen zum Beispiel, aber
sage ich auch immer.
Dieses mal lax irgendwie für 1-2 Wochen krankschreiben, klar, ne, das sollte man halt nicht tun.
Ich sage auch immer, ja, dann kann ich sie mal für 3 Tage krankschreiben und dann, wenn es nicht geht, dann müssen sie halt nochmal vorbeikommen.
Genau. Ne?
Aber wie gesagt, das wirst du ja nie verhindern durch so eine Regelung, weil dann gehen die Leute halt zum Arzt und die werden ja trotzdem krankgeschrieben. Also die werden ja deswegen nicht zur Arbeit gehen. Und gerade die Leute, die das ausnutzen, blöd gesagt, das System, die werden das ja weitermachen. Also das macht ja keinen Unterschied. Also
genau.
Wer sagt, ich habe jetzt krasse Bauchschmerzen wieder oder die, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber die haben vielleicht eine dokumentierte chronische Erkrankung oder was weiß ich was. Und dann sagen sie halt, ja, keine Ahnung, ich habe wieder Reizdarm oder weiß ich nicht was, Migräne. Ja. Ja, also du kannst ja jetzt auch niemanden, der Migräne hat, du kannst ja nie nachweisen, ob der jetzt gerade Migräne hat oder nicht.
Richtig, ne?
Ist einfach so.
Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch noch ein weiteres Schlupfloch, was man ja auch nochmal bedenken sollte. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU stellte sich ja hinter die geplante Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Niemand solle zur Arbeit gehen, wenn Krankheit dem entgegenstehe, sagte sie gegenüber der Rheinischen Post. Daran soll sich in Zukunft auch nichts ändern. Des Weiteren weist sie aber auch darauf hin, niemand solle zur Arbeit gehen, wenn Krankheit dem entgegenstehe, sagte sie gegenüber der Rheinischen Post. Daran solle sich auch in Zukunft nichts ändern. Okay, gut. Dann wird auch nochmal betont, dass man sich halt hinter die Digitalisierung stelle und dass natürlich auch Videosprechstunden weiterhin gefördert werden sollen. Und da sehe ich persönlich schon ein Problem drin, genauso wie auch die Vertreter von dem Deutschen Hausärztinnenverband, weil man eben auch sagt, na gut, wir haben ja auch noch einen großen Player, der nennt sich Teleklinik, den ja mittlerweile auch sehr, sehr viele nutzen, vor allem auch für Krankmeldungen. Ne? Also auch hier, muss man ja ganz ehrlich sagen, sehe ich eher das Problem von niederschwelligen Krankmeldungen in der Bevölkerung. Und was ich auch noch betonen möchte, ist, dass das ja irgendwo dann auch wieder unseren eigentlichen Reformideen widerspricht, dass wir auch eigentlich noch dieses Primärarztsystem einführen möchten. Ne? Wo wir eigentlich uns überlegt hatten, der Hausarzt oder die Hausärztin ist primäre Ansprechperson für alle primären gesundheitlichen Probleme und hilft dann halt eben weiterhin durch dieses Gesundheitssystem zu lenken. Aber wir haben hier noch einen sehr, sehr großen Nebenschauplatz, wo wir, finde ich, meiner Meinung nach eher fördern, dass Menschen sich niederschwellig krank melden.
Können.
Gut.
Nichtsdestotrotz war, was ich auch noch interessant fand, war der eigentliche Vorschlag, den die CDU durchbringen wollte. Und zwar, das hatte der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, nochmal gegenüber dem ARD-Morgenmagazin aufgegriffen. Und zwar hatte er die Lösung, die jetzt rausgekommen ist, also mit der AU ab dem ersten Tag, als das kleinere Übel bezeichnet und ein Kompromiss sozusagen. Und was eigentlich im Raum gestanden hätte, wäre nämlich die Einführung eines Karenztages gewesen. Das heißt, die CDU oder CDU-CSU wollte eigentlich, dass man sich, wenn man am ersten Tag krank ist, dass man erstmal einen Urlaubstag nehmen muss und keine Lohnfortzahlung bekommt. Also bekommt man natürlich, weil man halt einen Tag Urlaub nimmt, dann kriegt man auch Geld. Aber man würde das nicht mehr im klassischen Sinne sozusagen fortgezahlt bekommen. Und das war dann für die SPD eine rote Linie. Und deswegen hatte man sich auf diese AU ab dem ersten Tag verständigt. Also unterm Strich, denke ich mal, ist jetzt eine sehr hochgekochte Debatte auch. Ist es auf keinen Fall die richtige Lösung. Aber man muss es natürlich schon auch ein bisschen einsortieren und gucken, erstens, was wäre die Alternative gewesen und zweitens, was kommt jetzt überhaupt am Ende? Also das ist ja noch kein Gesetz und genauso wie auch mit den Sparmaßnahmen für die gesetzliche Krankenversicherung oder wie auch immer, bei jeder Maßnahme muss man kühlen Kopf bewahren und erstmal jetzt mal die erste Welle der Entbrüstung abwarten und dann schauen, was wirklich am Ende bei rauskommt.
Es wurde ja auch schon viel beschwichtigt seitens der Bundesregierung. Ich meine, zum einen hatte ja Bundeskanzler Merz auch schon wieder gesagt, dass man ja da nicht am ersten Tag auch direkt in der Praxis sein muss, sondern das auch noch ein, zwei Tagen später dann rückwirkend sich ausstellen lassen könnte. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich finde ich jetzt aus ärztlicher Sicht, ist das schon ein großer Fauxpas. Und vor allem unter dem Aspekt der weiteren Gesundheitsreform, die ja schon einprasseln die ganze Zeit, ist es halt irgendwie wieder ein weiterer Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Wir müssen uns auf jeden Fall in dieser Folge nochmal mit einem ganz anderen Thema befassen, nach unserer längeren News-Vorstellung, die uns ja auch, wie man wieder gemerkt hat, emotional auch hat hochkochen lassen. Aber jetzt kochen wir nochmal auf einer anderen Stelle hoch, und zwar im Gesundheitssystem in Bezug auf den Hitzeschutz. Und zwar 36 Grad und es wird noch heißer, wer dieses Lied der Band Zweiraumwohnung aus dem Jahr 2007 in den Ohren hat, der hat wahrscheinlich keine Ahnung davon, dass es 20 Jahre später noch viel heißer werden sollte als 36 Grad. Mir hat die Hitze insbesondere wirklich sehr zu schaffen gemacht und auch viele Menschen in Deutschland haben jetzt wirklich in der Hitzewelle vor 10 Tagen sehr gelitten. Egal ob als Patient oder Pflegerin im Krankenhaus, Spaß hat das wirklich die letzten Tage niemandem gemacht und der Trend sieht auch ziemlich schlecht aus. Egal, ob man an den Klimawandel, die Klimakrise oder die Klimakatastrophe glaubt oder nicht, es wird heißer und zwar besonders in Europa. Das ist Fakt.
Ein Blick auf die unterschiedlichen Temperaturlimits. Ab einer Tageshöchsttemperatur von 25 Grad spricht man von einem Sommertag, ab 30 Grad von einem heißen Tag. Und wenn die Temperaturen an mindestens 3 aufeinanderfolgenden Tagen die sonst übliche Tageshöchsttemperatur übersteigt und höher als 28 Grad Celsius ist, warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer Hitzewelle. Wenn die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad fällt, sprechen wir von einer tropischen Nacht.
Das wusste ich übrigens auch noch nicht. Wusstest du das?
Nee.
Und wusstest du, wie man die Hitzewelle jetzt bezeichnet hat? Wie man es als Omega-Hitzewelle. Wusste ich auch noch nicht.
Warum Omega?
Ja, weil das über die Zeit und diese Durchschnittstemperatur so stark angestiegen ist, dann nennt man das Omega-Hitzewelle.
Krass. Ich dachte, das wäre so eine neue Variante der Hitzewelle, wie so eine Covid-Variante.
Genau. Omikron. Das wäre gut. Damit hat der Deutsche Wetterdienst sich wahrscheinlich einfach auch versucht, medienwirksam zu präsentieren. Was er auch präsentiert hat, sind die Statistiken von dem Jahr 2025. Die wir an dieser Stelle natürlich gerne nochmal einblenden. Und die haben gezeigt, dass in den letzten Jahrzehnten im Jahresmittel einfach ein deutlicher Anstieg passiert ist in Bezug auf die Hitzetage. Damit sind Tage gemeint, die eine Lufttemperatur mittel von 30 Grad auf das Thermometer bringen. Und wir liegen hier im Schnitt über 11 Tage pro Jahr, was ich im ersten Moment denke, so ja, ist ja gar nicht so viel. Aber das ist circa eine Verdoppelung der Hitzetage in den letzten 30 bis 40 Jahren. Und wenn man sich da mal diese Grafik anschaut, dann gibt es natürlich immer wieder Ausreißer nach oben und nach unten. Aber wir sehen einfach einen kontinuierlichen Anstieg und der wird leider auch noch weitergehen. Welche Auswirkungen das alles haben kann, das haben wir uns unter anderem in schon den vorangegangenen Episoden 16, Klimakrise Krankenhaus und Klima und Gesundheit angeschaut. Trotzdem gibt es natürlich noch einige Bereiche, auf die wir nicht ausreichend oder nur am Rande eingegangen sind, insbesondere was auch den Arbeitsschutz anbelangt. Also schauen wir mal, was die Hitze sonst noch so für uns bereithält. Kannst du dich denn noch erinnern, welche Maßnahmen deine Arbeitgeber in den Kliniken so getroffen haben, wenn das Thermometer mal wieder geklettert ist, Julia?
Wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, eigentlich gab es halt vor allem immer Eis. Ne? Da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie dann die unterstützenden PJs bei unserer Station immer unsere Mitarbeiterausweise eingesammelt haben, um dann die Mensa zu gehen, dann ein Eis pro Kopf, weil das war ja auch abgezählt, dann auf Station zu bringen, damit man sich so ein bisschen Abkühlung verschaffen konnte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es auch das, was mir jetzt im Krankenhaus dazu einfällt. In der Praxis war es jetzt zuletzt so, dass wir tatsächlich dann neue Klimageräte für alle Arbeitsplätze besorgt hatten. Also nee, Klimageräte nicht, Ventilatoren. Aber das habe ich ja von dir gelernt. Das hat jetzt auch nur ein Stück weit was gebracht, weil ab 36 Grad Außentemperatur, die es, glaube ich, in diesen Räumen auch irgendwann angenommen hatte, bringt es auch nichts mehr, die heiße Luft herumzupusten.
Dann pustest du dich nur noch mit heißer Luft an. Was ich auch immer so witzig finde, ich glaube, es gibt nicht mal Studien oder Empfehlungen, die sagen, ja, das bringt was, wenn ich jetzt ein Zuckereis esse, wenn es heiß ist. Ne? Also das ist dann, wie gesagt, immer so eine Maßnahme mit dem Eis, die man so kennt. Aber ich glaube, nicht mal das ist weder aus gesundheitlicher Sicht noch aus ökonomischer Sicht oder aus gesundheitsschützender Sicht sinnvoll. Also ich glaube, es bringt wirklich gar nichts, außer dass es halt was umsonst gibt.
Aber ich muss
umsonst.
Ja, in Anführungszeichen.
Ja.
Aber ich muss sagen, was ich so krass fand immer, nur wegen Eis jetzt, Ich hatte so viel Hunger, als es so heiß war.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich bin sonst, glaube ich, nicht so ein hungriger Mensch, aber ich hatte so einen Hunger die ganze Zeit. Also da hätte ich wirklich ein Eis nach dem anderen verdrücken können. Und es sind ja auch nicht einfach nur ein paar heiße Tage. Man muss wirklich betonen, dass diese Zustände und Extremtemperaturen lebensbedrohlich sind und nachweislich jedes Jahr Menschenleben kosten. Auch hier haben wir eine Statistik, die wir nochmal einblenden können. Da geht es um die hitzebedingten Sterbefälle von den letzten 10 Jahren. 2016 bis 2024 sieht man ja erstmal einen enormen Anstieg. 2018 hatten wir da einen Höchstfall auf jeden Fall erreicht mit knapp über 8000 Sterbefällen in einem Jahr. Jetzt sind wir da wieder ein bisschen abgefallen. 2025 ist es tendenziell etwas zurückgegangen auf etwas mehr als 2000 Sterbefälle. Insgesamt kann man zu den Verstorbenen sagen, dass die meisten eben die Menschen leider über 85 Jahren treffen. Und das sind dann circa 2/3 aller dokumentierten Todesfälle.
Ist ja leider nicht so, dass alle Krankenhäuser in Deutschland klimatisiert werden, auch wenn das, glaube ich, eine Vorstellung ist, die manche Leute haben. In Deutschland verfügen lediglich etwa 38% der Krankenhäuser über klimatisierte Patientenzimmer. Und das heißt ja nicht, dass jedes Zimmer klimatisiert ist, sondern dass es welche gibt, in Klammern wahrscheinlich im Privatbereich. Das bedeutet sowieso auch nicht, dass das gesamte Gebäude gekühlt wird, sondern meist beschränkt sich die Klimatisierung auf spezielle Funktionsbereiche wie Operationssäle oder Intensivstationen, wo das tatsächlich auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber in vielen Kliniken fehlt sogar in der Notaufnahme eine Kühlung. In Klammern, da wo ich bis jetzt gearbeitet habe, gab es nie eine Klimaanlage in den Patientenzimmern, in der Notaufnahme einmal in einem Arztzimmer. Bei Pflegeheimen sieht es noch schlechter aus. Und das ist ja wieder die vulnerable Gruppe, über 85, dann sind ja die Leute leider im Pflegeheim. Bundesweite Statistiken zeigen hier, dass Klimaanlagen in Pflegeheimen die absolute Ausnahme sind. Selbst in den neuen Pflegeeinrichtungen, die seit 2025 fertiggestellt wurden, verfügen nur 14% über eine Anlage zur Kühlung. In den meisten Bestandsbauten gibt es sowieso gar keine. Ja, also das heißt, es gibt nicht mal da eine Vorschrift, wenn man jetzt was modernisiert oder neu baut, eine Klimaanlage vorzuhalten, sondern es ist wirklich absolut abhängig vom Betreiber. Und bei den Privathaushalten sieht es auch nicht viel besser aus. Bei Wohngebäuden ist der Anteil zwar gestiegen, aber von sage und schreibe 1,9% im Jahr 2015 auf 4,3% 2025. Vergleich Amerika. Ne, wir lachen ja immer und schauen hämisch nach über den großen Teich und sagen, was da alles Schreckliches passiert. Aber klimaanlagenmäßig sind sie high-end unterwegs. Hier haben über oder rund 90% aller Haushalte eine Klimaanlage. Und das ist ja am Ende des Tages, so traurig wie das klingt, einfach etwas, was Leben rettet. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Egal ob im Krankenhaus, Pflegeheim oder im Privathaushalt, wenn es halt in so Hitzeperioden klimatisiert ist, dann kann das am Ende ein Leben retten. Schließlich belastet die Hitze unseren Körper. Ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad besteht eine starke Wärmebelastung und ab 38 Grad beginnt eine extreme Wärmebelastung. Was jetzt hier wirklich am Arbeitsplatz zu machen ist oder ob es da überhaupt Regelungen für gibt, das wird uns jetzt die Julia mal sagen.
Generell gilt zu Hitzeschutz am Arbeitsplatz. Hitzefrei gibt es leider im Arbeitsleben nicht im Vergleich zu unserer guten Schulzeit. Trotzdem ist man nicht schutzlos. Der Arbeitgeber ist nämlich verpflichtet, bei der Arbeit das Umfeld so zu gestalten, dass die Gesundheit der Mitarbeitenden nicht gefährdet wird und Gesundheitsrisiken möglichst gering bleiben. Dazu gehört auch der Schutz vor starker Sonneneinstrahlung. Wie viel Hitze am Arbeitsplatz zulässig ist, ist gesetzlich geregelt. Grundlagen sind das Arbeitsschutzgesetz und die Arbeitsstättenverordnung. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass grundsätzliche Belastungen durch hohe Temperaturen möglichst vermieden werden. Und dabei gelten 3 wichtige Richtwerte: 26, 30 und 35 Grad Celsius. Hierbei handelt es sich um Orientierungspunkte aus der Arbeitsstättenregelung, kurz ASR. Je nach Tätigkeit und gesundheitlicher Situation können Schutzmaßnahmen auch schon bei niedrigeren Temperaturen erforderlich sein.
Bei 26 Grad sieht es so aus, dass wenn die Temperatur diesen kritischen Wert erreicht, der Arbeitgeber Maßnahmen zur Kühlung der MitarbeiterInnen ergreifen muss. Zum Beispiel das Aufstellen eines Ventilators, wie bei der Julia in der Praxis.
Ab 30 Grad ist es sogar verpflichtend, aktiv zu werden, zum Beispiel durch geeignete Jalousien, Ventilatoren oder auch Klimageräte. Auch können hier zum Beispiel flexible Arbeitszeiten helfen, etwa mit einem früheren Arbeitsbeginn oder auch längeren Pausen zwischendurch. Voraussetzung ist, dass die Abläufe im Unternehmen durch die veränderten Arbeitszeiten aber nicht gestört werden. Zusätzlich könnten auch Kleiderregeln gelockert werden und was halt immer ganz, ganz wichtig ist, absoluter No-Brainer, ausreichendes Trinkwasser sollte immer zur Verfügung gestellt werden.
Klingt halt immer wie ein No-Brainer, aber wir wissen alle, es ist in der Realität leider nicht immer der Fall.
Und wir erinnern uns nochmal ganz kurz vielleicht auch daran, was wir schon mal mitbekommen hatten, wie Arbeitgeber auch das Trinken von Leitungswasser auf der Arbeit oder Wasserflaschen geahndet haben.
Oder darauf hingewiesen haben, dass das Klinikeigentum ist und nicht für die Mitarbeiter zur Verfügung steht. Wird es heißer als 35 Grad, dann gibt es nochmal andere Regelungen. Und zwar gilt ein Arbeitsraum ab 35 Grad grundsätzlich als ungeeignet. Und da muss ich immer wieder an den Raum denken im Obergeschoss von der Klinik, wo wir gearbeitet haben in Frankfurt. Da, wo 3 oder 4 Computer drin standen, ein sehr kleiner Raum ohne Klimaanlage und alles. Und wenn man da reingekommen ist, dann war es einfach mit Sicherheit mehr als 35 Grad. Und das ist dann nicht mehr zumutbar. Eine Weiterarbeit ist dann hier nur noch im Rahmen sogenannter Hitzearbeit mit umfassendem Schutz- und Entlastungsmaßnahmen zulässig. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn der Arbeitgeber besondere Schutzmaßnahmen anbietet, etwa Hitzepausen oder auch eine technische Kühlung, also eine Klimaanlage. Ist das nicht möglich, bedeutet das allerdings nicht automatisch, dass du nach Hause gehen darfst, sondern nur, dass du dort nicht weiterarbeiten kannst. Also ab in den Keller. Spaß. So habe ich früher meine Hausaufgaben gemacht im Keller.
Das stimmt.
Bei akuter Gesundheitsgefährdung solltest du deine Führungskraft informieren und wenn möglich gemeinsam mit dem Betriebsrat klären, ob und wie die Arbeit unterbrochen werden muss, beziehungsweise wie eine Weiterarbeit gestaltet werden kann. Was ich ganz interessant werde, auch wenn es fürs Gesundheitssystem in dem Zusammenhang weniger wichtig ist, auch bei mobiler Arbeit gibt es arbeitsschutzrechtliche Pflichten des Arbeitgebers, abhängig davon, wie die Arbeit organisiert ist. Also selbst im Homeoffice greifen diese Regeln im weitesten Sinn.
Dann wollen wir uns mal anschauen, was jetzt für Menschen gilt, die jetzt keinen festen Indoor-Arbeitsplatz haben, sondern zum Beispiel auch im Freien arbeiten. Und was gilt hier? Arbeit im Freien ist bei Hitze besonders herausfordernd, denn neben hohen Temperaturen können auch UV-Strahlung und Ozonbelastung gefährlich sein. Und wichtig zu wissen ist hier, eine Höchsttemperatur, ab der das Arbeiten im Freien verboten ist, gibt es nicht. Außerdem fehlt bislang ein allgemein verbindlicher Hitze-Feuchte-Indikator, der Lufttemperatur und Feuchtigkeit systematisch zusammenführt und so frühzeitig eindeutige Schutzmaßnahmen bei Außenarbeit erleichtern würde. Entscheidend bei diesem Thema sind vor allem die Arbeitsstättenregeln, ASR, A5.1, whatever, mit Vorgabe zur UV-Strahlung und Witterung. Als Leitplanken können die Empfehlungen des Arbeitsstättenausschusses des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Hitze aus dem Jahr 2025 herangezogen werden.
Das könnte ja besonders für den Rettungsdienst interessant sein, ja. Oder Julia?
Was ich da ganz cool auch fand, muss ich sagen, bei uns zumindest auf der Wache gab es tatsächlich Sonnencreme, die zur Verfügung gestellt wurde. Immer, also es sind die niedrigschwelligen Dinge, aber das fand ich ganz cool, dass das da zur Verfügung gestellt wurde. Eis wurde auch die ganze Zeit nachgefüllt in den Tiefkühlfächern. Das fand ich auch ein ganz gutes Zeichen der Wertschätzung. Irgendwann sind die Handtücher leider ausgegangen, mit denen man sich da noch Kühlung verschafft hatte oder auch vom Duschen natürlich. Aber ja, es ist natürlich ein Problem, belastend für Menschen im Rettungsdienst, die auf Baustellen arbeiten sowieso. Es ist einfach herausfordernd.
Das fand ich auch noch das Einzige, was noch ganz gut in der Uniklinik war. Und zwar, da gab es ja immer die ganz großen Kühlpads für die postoperativen Knieprothesen-Patienten. Und die konnte man in ein Handtuch einschlagen und sich dann so in den Nacken legen. Und das war schon immer ganz angenehm. Das konnte man dann so eine Stunde oder so, dann war das Ding natürlich wieder warm. Aber in der Zeit war das schon ganz nice.
Ganz nice.
Aber war natürlich wahrscheinlich auch verboten.
Musste man immer hoffen, dass halt nicht so viele Knietipps operiert werden dann in der Woche. Ne? Aber
oder die Patienten die OP absagen, weil es ihnen selber zu heiß war. Soweit, so gut. Mittlerweile habe ich eine Klimaanlage auf der Arbeit. Aber das bringt uns jetzt natürlich für die Vergangenheit auch nichts mehr. Da hätten wir bestimmt mal früher auch aktiv werden können, muss ich sagen. Weil gerade beim Hitzeschutz, finde ich, kann man ja schon vieles machen. Apropos aktiv werden, der Marburger Bund fordert ja auch im Zuge immer mehr Hitzeschutz in deutschen Krankenhäusern und hat da auch wieder eine Meldung rausgegeben vom 26.06., wo kritisiert wurde, dass halt eben Klimaanlagen in Patientenzimmern fehlen und das nochmal sozusagen plakativ die Vorsitzende Susanne Jona auch im ZDF berichtet, dass halt nur 1/3 aller Kliniken überhaupt klimatisierte Patientenzimmer vorhalten und das natürlich viel zu wenig ist. Und hier in dem Zusammenhang hat der Marburger Bund in den letzten Jahren auch immer auf den Hitzeaktionstag hingewiesen, der ja schon seit 2023 stattfindet. Aber dieses Jahr haben wir den beide wieder vergessen, Julia. Der war nicht am 11. Juni. Da hätten wir auch mal natürlich was posten können, aber gut, Mist. Man kann nicht an alles denken. Nichtsdestotrotz sollte man ja meinen, dass da mittlerweile was passiert ist. Und da habe ich auch nochmal recherchiert. Und es gibt auch einen Muster-Hitzeschutzplan für Krankenhäuser, der von 2024 ist und den das Bundesgesundheitsministerium rausgegeben hat. Aber wenn man sich den anschaut, muss man sagen, es ist von meiner Perspektive aus enttäuschend.
Genau, also im Großen und Ganzen fällt halt einfach auf, dass dieser Hitzeschutzplan nur eine Empfehlung ist. Das ist keine Gesetzesvorgabe, die umgesetzt werden muss. Und was ja auch, finde ich, schon zu kritisieren ist, sind halt Äußerungen, dass man im Kleinen gegen die Hitze wirken muss, aber dass es jetzt keine großen Veränderungen überhaupt braucht. Und ich glaube, das ist halt das, was wir jetzt schon häufiger in dieser Folge aufgegriffen haben. Natürlich braucht es das, ne? Die Menschen brauchen halt gewisse Leitplanken, nach denen sie sich richten müssen auch einfach, ne? Weil sonst wird wieder nichts gemacht.
Ja, gerade im Krankenhaus so, wenn es nicht vorgeschrieben ist, wird es nicht gemacht.
Genau. Ne?
Und ich habe ja, wie gesagt, auch mir ein paar Interviews angehört, auch im Vorfeld und so Beiträge auch über Krankenhäuser, wo jetzt dann natürlich tolles Engagement war und im Einzelnen sich dann wieder Pflege und Ärzte aufgeopfert haben, um dann dieses Wochenende oder die Tage da durchzustehen und toll, toll, toll und weiter so und durchhalten. Aber wenn es halt keine Regelung gibt und halt keine Gesetze gibt, die sagen, ab Temperatur X, ab Tage Dauer X muss X gemacht werden, dann passiert halt auch nichts. Und hier muss man dann auch einfach nochmal schauen, wie sieht es in anderen Ländern aus? Und da kommt man nicht dran vorbei, nach Frankreich zu blicken. Das ist ein Land, das hier wirklich an dieser Stelle Vorbildfunktion hat. Denn beim Umgang mit Extremhitze, nachdem in Frankreich 2003 im Hitzesommer über 15.000 Menschen gestorben sind, wir erinnern uns, in Deutschland waren es im Höchstfall 2018 mal 8.000, also wirklich fast doppelt so viele, ist einfach was passiert. Und es gibt nämlich seit 2004 in Frankreich vom 1. Juni bis zum 15. September ein mehrstufiges Warnsystem für Hitze, was dann auch immer jedes Jahr in Kraft tritt, wo dann Kälteräume vorgehalten werden müssen, wo eventuelle Hausbesuche bei Alten und Kranken gemacht werden müssen, wo Hospitäler, Feuerwehren, Wasserversorger und Krisenstäbe einfach vorbereitet sind und einen Ablauf verfolgen, den wir uns jetzt mal anschauen.
Es geht hierbei um einen nach Farben geordneten vierstufigen Eskalationsplan. Stufe 1 ist die grüne Stufe. Hier geht es um die saisonale Überwachung und allgemeine Sensibilisierung der Bevölkerung. Stufe 2, gelb, ist die Frühwarnung. Die Behörden bereiten sich auf mögliche Hitzewellen vor. In Stufe 3, orange, sehen wir uns dann mit einer Hitzewelle konfrontiert. Regionale Behörden und Sozialdienste aktivieren Notfallpläne. Ältere oder isolierte Menschen werden kontaktiert. Pflegeeinrichtungen müssen kühle Räume bereitstellen. Und dann die vierte Stufe ist die rote Stufe, wo es dann tatsächlich zu einer extremen Hitzewelle kommt, mit der Reaktion, dass nationale Krisenstäbe greifen. Arbeitgeber können die Arbeit im Freien stoppen und öffentliche Einrichtungen wie Museen oder Denkmäler können ihren Betrieb einschränken oder schließen.
Und das sind ganz klare Empfehlungen.
Und Richtlinien auch vor allem, muss man sagen, ne? Also es ist eine Vorgabe.
Und damit weiß man zum Beispiel auch, okay, wir müssen in der Hitzewelle vorbereitet sein und Pflegeeinrichtungen müssen dann einfach klimatisierte Räume bereitstellen. Es geht ja auch da wieder nicht darum, dass wirklich alle Räume klimatisiert sind, aber dass es einfach Möglichkeiten gibt, wo man BewohnerInnen Abkühlung verschafft, wo man, oder auch, dass man im Freien dann nicht mehr arbeiten darf und solche Sachen, ne? Nicht. In Deutschland ist einfach so, ja, sollte schon was angepasst werden, wenn es sehr heiß ist, aber eigentlich müssen sie arbeiten.
Naja, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also Unverständnis, einfach pures Unverständnis. Ich habe ja letztes Wochenende, als diese krasse Hitzewelle war, gearbeitet, ne? Bei 45 Grad teilweise draußen in der Innenstadt sind wir da rumgedüst, ne? Das ist ja das eine. Aber wenn man dann im Krankenhaus auch war und sich mit den Personen unterhalten hat, ne, wo dann einfach auch Pflegedienstleitungen berichtet haben, so, Alter, wir haben mehr Krankmeldungen auch von PflegerInnen, als wir überhaupt Menschen haben, die zur Verfügung stehen, weil die hier reihenweise kollabieren auf Station, weil auch da nirgendwo irgendein kühler Raum mal ist, wo man sich mal kurz einfach Abhilfe verschaffen kann. Das ist ja schon geistergestört.
Ja.
Also, wie soll das funktionieren?
Ja, und was halt auch in den französischen Plänen so gut ist, finde ich, dass spätestens ab dieser dritten Stufe, ab der orangenen, einfach die öffentliche Hand aktiv eingreift und dann müssen halt einfach Bewohner in Pflegeheime einige Stunden am Tag in kühlere oder klimatisierte Räume gebracht werden. Das ist einfach, so ist einfach das Gesetz.
Ja.
Ja, und solche Aufenthaltsräume müssen dann halt seit 2004 in allen Altersheimen und Kliniken obligatorisch eingerichtet werden. Und das ist ja dann auch nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Da gibt es eine Übergangsfrist und dann ist das halt 2010 dann der Fall gewesen, ne? Aber das immer noch vor 15 Jahren. Ja, und gleichzeitig gibt es halt auch einfach Sozialdienste, die ab dieser orangen Stufe eingreifen, um ältere Menschen zu informieren. Und ich habe da auch wieder ein Interview gehört im Deutschlandfunk oder einen Beitrag von einer Frau, die in der Notaufnahme arbeitet und gesagt hat, ja, jemand aus dem Dachstuhl wurde gebracht mit Körpertemperatur über 42 Grad, also schon kurz vor Feierabend, ja, und der ist dann noch verstorben. Aber so jemand hätte man ja retten können, wenn man den ab einem gewissen Zeitpunkt informiert. Hier gibt es einen Hitzeschutzraum, hier gibt es die Messe, die ist jetzt klimatisiert. Und da können sie sich hinwenden und klar, der kann sich immer noch bewusst dafür entscheiden, in seiner Wohnung zu bleiben, aber muss ja was machen. Und man muss ja auch die Leute, wie du sagst, halt im Gesundheitssystem gleichzeitig schützen. Ne?
Ja. Vielleicht zwei Punkte hier auch nochmal kurz. Ich finde auch eins, also was ich gut finde an so einem Stufenplan, dass man ja auch einfach die Bevölkerung sensibilisiert. Ne? Weil ich glaube, das ist auch vielen Menschen im Gesundheitssystem gar nicht bewusst unter Umständen. Wir haben ja auch gesagt, es gibt einfach viel Migration auch hier unter Umständen, ne? Was halt wirklich dieses Gefühl für Hitze auch bedeutet. Ne? Weil wir haben das halt so wie es jetzt letztes Wochenende zum Beispiel war, einfach nicht so oft. Ne? Und das ist wirklich einfach eine Ausnahmesituation leider in diesem Land, wo keiner mit umzugehen weiß. Und da muss man halt einfach eine Awareness für haben. Da muss man den Menschen halt mehr Wasser auch anreichen in den Pflegeeinrichtungen. Man muss die halt, wenn es geht, irgendwo hinbringen, wo es kühler ist, abkühlen mit Coolpacks, keine Ahnung. Ne?
Ja. Und man muss das vorschreiben.
Ja, ne? Klar, natürlich. Ne? Genau. Ne?
Ja.
Und das muss man halt auch noch sagen, dass das natürlich, ehrlich gesagt, wenn man da einfach auch wieder präventiv mal tätig wäre und eben Klimageräte zur Verfügung stellt zum Beispiel, dass das 1000-mal günstiger ist, für 100 Euro in so ein Zimmer so ein Kühlgerät zu stellen, als dann während so einem Wochenende 5, 6, 7, 8 Leute mit Hitzschlag abholen zu lassen durch den Rettungsdienst, was ja einfach pro Einsatz mehrere 1000 Euro wieder bedeutet, ne? Mit Krankenhausaufenthalt und allem Pipapo.
Und das Krankenhaus, das ja auch nicht klimatisiert ist.
Richtig.
Also von daher, das Einzige, was du dann besser hast, ist, du halt einen Zugang im Arm hast im besten Fall und dann Flüssigkeit nochmal extra zugeführt bekommst.
Ja, ist ja so.
Aber wie ich es eben schon kurz gesagt habe, die Hitze kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch Geld. Die CDU fordert immer mehr Wirtschaftswachstum. Wir wollen uns nicht mehr krank schreiben lassen, auf keinen Fall, und einfach nur noch arbeiten, 100%, keine Teilzeit. Es muss immer weitergehen. Deutschland muss wieder Exportweltmeister werden. Die WM 2006-Gefühle müssen einfach wieder aufkommen. Und hier muss man auch einfach nochmal die Zahlen sich angucken aus einer druckfrischen Studie vom Jahr 2026, die nochmal belegt, die extreme Hitze kostet Deutschland einfach Milliarden und lähmt unser Wirtschaftswachstum, was wir schon wieder seit Jahren überhaupt gar nicht hinbekommen. Bis 2030 drohen Deutschland Verluste von insgesamt 131 Milliarden US-Dollar, wenn sich die Hitzewellen des vergangenen Jahrzehnts immer wieder wiederholen. Und das werden sie tun, darauf könnt ihr Gift nehmen. Unternehmen befinden sich hier in der Zange zwischen einer schmilzenden Produktivität und steigenden Energiekosten und insbesondere in den südlichen Gefilden in Europa, wo wir uns ja in Deutschland sozusagen im Hitzemittelfeld befinden. Da wird es einfach massive Verlierer geben und da befinden wir uns wie immer eigentlich auch auf der Verliererseite. Und es wird befürchtet, dass wir hier Bruttoinlandsprodukteinbußen von insgesamt 3% haben könnten bis 2030, wenn wir nicht reagieren. Und die heißen Regionen in Deutschland, die nämlich südlich liegen oder halt auch Frankreich, die sind einfach jetzt schon besser akklimatisiert und hitzeresistenter und angepasster an die Situation und an den Klimawandel oder wie auch immer man es nennen will. Und das müssen wir einfach auch machen und dafür brauchen wir einfach gesetzliche Regelungen.
Also ich möchte nur einfach nochmal sagen, auch letztes Wochenende, wie gesagt, bin ich ja Notarzt gefahren und es war, also das sind Zustände, die ich so nicht mehr erleben möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, und wo ich mir auch einfach denke, das kann nicht sein. Ne? Also das muss man echt sagen, es gab ja auch die Meldung aus Köln, wo irgendwie 150 Hitzetote dann da dokumentiert wurden. Das ist jetzt keine Zahl, wie es in Frankfurt war, aber da war wirklich pro Schicht waren bestimmt 2, 3 Menschen mit dabei mit wirklich schwerem Hitzschlag, ne, mit Körpertemperaturen über 40 Grad, mit teilweise Krämpfen, die darunter passiert sind. Wirklich Exsikosen en masse, dann auch die folgende Woche noch viele, viele Tote, die allein in ihren Wohnungen gefunden wurden, weil es halt niemand gab, der sich drum gekümmert hat, einfach die zu warnen, wie wir es jetzt ja mehrmals darauf hingewiesen hatten. Und ich finde, wenn man dann ja mitbekommt, dass Länder wie Frankreich vor 20 Jahren jetzt schon angefangen haben, solche Dinge zu und Maßnahmen zu etablieren, ja, hoffe ich einfach nur, dass wir da auch irgendwann mal einlenken.
Und im Zweifelsfall, wenn wir das nicht machen, dann holt einfach den Grill raus, macht euch ein kaltes Bier auf und dann wird es auch immer weitergehen, gell? Das ist nämlich die Mentalität, die ich dann immer spüre, die mich einfach so massiv stört. Dass, wieso? Ist doch schön, wenn es draußen warm ist. Ja. Nee, ist nicht schön, ist scheiße. Und das ändert sich auch nicht mehr dran. Da ändert sich auch nichts mehr dran. Nichtsdestotrotz, zu guter Letzt noch mal eine Anekdote. Ich habe nämlich schon mal im Rahmen eines persönlichen Engagements, was man ja vielleicht auch an diesem Podcast hier immer mal wieder durchscheinen sieht, auch mal eine Präsentation für einen Bildschirm in einem Aufenthaltsraum für PatientInnen gemacht für Hitzeschutz. Und zwar ein paar niedrigschwellige Informationen, die ich da zur Verfügung stellen wollte. Da hat mich keiner nachgefragt. Ich habe es einfach freiwillig gemacht. Wurde dann natürlich auch nie ausgestrahlt. Aber wir können es trotzdem nochmal angucken. Einiges davon haben wir schon aufgegriffen. Aber wir wollen nochmal schauen, wie man sich denn jetzt noch aktiv vor der Hitze schützen kann. Julia, was ist dir denn dahin dieser schönen Präsentation aufgefallen? Die werden wir auch nochmal hochladen.
Genau. Wie könnt ihr vielleicht in eure Notaufnahmen dann in Zukunft weiter verbreiten, diese tollen Ideen? Natürlich erstmal ganz niederschwellig, wie man sich vor der Hitze schützen kann. Man sollte natürlich darauf achten, dass man viel trinkt. Normalerweise sind das 1,5 Liter bei einem erwachsenen Menschen am Tag. Gibt es ohne Berücksichtigung etwaiger gesundheitlicher Probleme? Am besten sollte man diese Menge dann nochmal aufstocken bei heißen Temperaturen. Und was immer ganz gut ist, ist vor allem, wenn die Getränke nicht ganz kalt sind, sondern eher lauwarm und vielleicht auch noch mit ein paar Elektrolyten, wie zum Beispiel durch Tee, weil das natürlich den Körper dann auch weniger Energie kostet, das Ganze zu verdauen. Man sollte fettes Essen und schwer verdauliche Lebensmittel meiden, weil sie halt den Körper zusätzlich belasten können. Und vielleicht auch schauen, dass man mehr Lebensmittel in den Speiseplan einpflegt, die Wasser beinhalten, wie Gemüse oder Salate. Bestes Beispiel ist die Wassermelone.
Noch zu den Mahlzeiten, was auch noch sehr gut ist, glaube ich, ist Mystery Meat, weil das ist sehr salzhaltig und sehr leicht verdaulich. Also ich glaube, in jedem Krankenhaus, wo der Speiseplan mit Sicherheit dann auch angepasst wird, ist Mystery Meat ist auf jeden Fall nochmal gut.
Ja.
Like, wer es noch kennt.
Ansonsten Kleidung anpassen, eher lange Kleidung, um sich auch vor der UV-Strahlung zu schützen. Sonst alles andere natürlich gut eincremen. Und was ich auch noch eine sehr schöne Folie fand von Felix, der hat nochmal zusammengefasst auch Medikamente, die man unter Umständen anpassen sollte oder wo man nochmal einen bestimmten Fokus auch bei den PatientInnen drauf legen sollte, dass man darauf hinweist, dass sie mehr trinken, weil die den Durst nämlich hemmen. Und darunter fallen zum Beispiel verschiedene Neuroleptika, Blutdruckmedikamente wie ACE-Hämmer oder Sartane, dann auch noch Antidepressiva oder auch Parkinson-Medikamente. Also das sind tatsächlich auch jetzt keine seltenen Pillen, die auf Medikationsplänen draufstehen.
Und was ich auch nochmal eine gute Empfehlung von mir selber fand, ist, was ich auch gerne immer mache, auch gerade in der Praxis, und zwar, wenn man auf der Toilette war, sich nochmal so richtig schön kaltes Wasser über die Handgelenke oder Unterarme laufen zu lassen und so, so ein bisschen in den Nacken zu machen. Das finde ich auch immer noch ganz angenehm und das kann auch nochmal zu einer subjektiven Kühlung beitragen. Was man aber nicht machen sollte und weswegen auch immer wieder viele Leute leider sterben und ertrinken im Sommer, man sollte sich nicht eiskalt abduschen und auch nicht in eiskaltes Wasser springen, weil das löst so einen reflektorischen Atemzug aus. Und das ist der häufigste Grund auch für Todesfälle in Badeseen. Leute wollen sich abkühlen, springen von Außentemperatur 40 Grad in kaltes Wasser, keine Ahnung, 20 Grad oder kälter. Und dann macht der Körper so einen Reflex und zieht einmal Luft. Genau. Und das führt dann aber dazu, dass dann einfach nur Wasser eingeatmet wird und dann kommst du gar nicht mehr hoch. Bleibst du direkt unten und tauchst nie wieder auf. Aber gut.
Obacht, gab es auch viele Todesfälle.
Deswegen, das ist die zweithäufigste Todesursache, glaube ich, nach dem Hitzschlag, wenn es heiß ist. Und im Zweifelsfall, zu guter Letzt, einfach einen Gang runterschalten, die eigene Gesundheit nicht unnötig herausfordern. Nicht so wie wir gestern, die uns wieder bei 30 Grad einem Gewaltmarsch von 13 Kilometern unterzogen haben. Aber dazu mehr mal in einer anderen Folge. Jetzt kommen wir noch zu den Take-Home-Messages.
Genau, wir hatten ja schon viele Verbesserungsvorschläge gerade genannt, die man niederschwellig berücksichtigen kann an heißen Tagen. Aber achtet sonst natürlich auch immer auf die Temperaturen am Arbeitsplatz. Wie gesagt, es gibt Richtlinien, wo der Arbeitgeber auch verpflichtet ist, Maßnahmen zu ergreifen und die könnt ihr auch einfordern.
Wir merken uns auch an dieser Stelle wieder, egal ob für dieses Jahr etwas unternommen wurde oder nicht, denkt an die Zukunft. Feuerlöschertaktik, nein danke, ist genauso wie bei den Sparplänen der Bundesregierung. Wir müssen an die Zukunft denken und das Gesundheitssystem jetzt für die steigenden Temperaturen und für die Klimakrise wetterfest machen, um in Zukunft einfach auch noch eine Versorgung überhaupt sicherstellen zu können, sowohl aus Personalsicht, also die Julia hat es ja gesagt, hohe Krankenstände auch einfach bei diesen Temperaturen und auch aus PatientInnen-Sicht. Man kann ja allein schon die Fallzahlen in den Notaufnahmen reduzieren, wenn man da sinnvoll Gesundheits- bzw. Hitzeschutz etabliert und einen Hitzeschutzplan erstellt. Fragt doch mal nach, schaut mal rein, gibt es bei euch in eurer Abteilung oder in eurer Einrichtung überhaupt einen Hitzeschutzplan? Muss der Hitzeschutzplan? Könnt ihr sonst auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium nachschauen. Aber fragt doch mal nach, Gebt uns auch gerne Rückmeldung. Mich persönlich würde es auf jeden Fall interessieren. Und ich denke, die Julia auch.
Auf jeden Fall. Also, auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung. Also, wenn du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderung, dann schalte auch in 2 Wochen wieder ein.
Verbrennen tue ich mich immer nur gerne an einer Zigarette. Und damit zum Outro. Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Während ich vergangenes Wochenende ja durch die Frankfurter Straßen gefahren bin und versucht habe, noch ein paar Hitzschläge aufzufangen, hat der Felix uns in der Familiengruppe regelmäßig geupdatet, denn auch er hatte hier einen häuslichen Notfall, von dem er nochmal berichten möchte.
Und zwar begab es sich zu der Zeit am letzten Samstag, als ich morgens auf dem Balkon saß, um mein Frühstück einzunehmen. Und ich hörte nur, wir haben so eine Wellblechabsperrung am Balkon an der Seite, die sich auch über mehrere Etagen in diesem Mehrfamilienhaus, in dem ich lebe, ausdehnt, dass irgendwas dagegen geflogen ist, gegen dieses Wellblech. Wahrscheinlich ein Vogel. Dann bin ich auch ums Haus gegangen, habe geguckt, ob irgendwo ein Vogel sitzt, aber ich habe keinen gesehen. Und dann kam ich irgendwie 2 Stunden später, da war es vielleicht 10 Uhr, noch relativ früh am Vormittag, auf dem Balkon und da saß ein kleiner Vogel. Und mal sehen, ob ihr das Geräusch erkennt. Ich habe es mal rausgesucht. Ich meine, man wird es jetzt nicht erkennen, weil ich glaube, so viele VogelexpertInnen hören da draußen nicht zu. Aber wie klingt das für dich, Julia? In was für eine Vogelgruppe würdest du dieses Geräusch verorten? Vom Sound?
Kleinere Vögel?
Nein, wie klingt es für dich so?
Möwe.
Raben, richtig.
Ja.
Perfekt, genau. Also ein Rabenvogel war bei uns gelandet und zwar ein Eichelhäher. Das wusste ich auch noch nicht, dass die zu den Rabenvögeln gehören. Aber ich finde es ja ein sehr schöner Vogel. Wir wohnen ja hier in der Nähe vom Wald. Man erkennt die ja an diesem bräunlichen Gefieder mit diesen blau-schwarz gestreiften Schwingen. Die sind ja sehr schön aus, finde ich. Und wir sehen auch immer häufiger bei uns welche auf dem Gewächshaus sitzen. Und dann war ein kleiner Eichelhäher gegen dieses Wellblech da geflogen und saß dann in der Ecke, wo bei uns die Wasserkästen stehen und schaute mich an. Und dann war ich natürlich erstmal komplett schockiert, habe gedacht, oh Gott, der fliegt direkt weg, aber tat er nicht. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, das muss das Tier gewesen sein, was vor 2 Stunden gegen die Scheibe geflogen ist. Und das nennt man übrigens Anflugtrauma. Das kann bis zu 72 Stunden anhalten bei Vögeln, habe ich gelernt. Und dann habe ich mal recherchiert, was man machen sollte und machen muss. Und diese Tiere befinden sich dann in so einem Schockzustand und wie gesagt, der kann bis zu 72 Stunden anhalten, kann halt auch durch Hitze oder sowas ausgelöst oder verschlimmert werden. Und wenn die jetzt keine neurologischen Symptome zeigen, was unser Vogel auch nicht tat, also der ist nicht getorkelt oder war apathisch oder so, sondern saß einfach da und hat irgendwie nichts gecheckt, aber war in Balance, dann soll man die nehmen mit einer Decke oder mit irgendwas, weil die können auch wohl ziemlich fest zubeißen und die in einen Karton packen. Und das haben wir dann auch gemacht, Luftlöcher reingestochen und dann kommen die in so eine Art Trance-Zustand, wo die sich so krass gut erholen können. Das haben wir dann gemacht und dann habe ich auch noch in so einer Rettungsstation, die es in der Nähe von Darmstadt auch gibt, angerufen, weil ich schon gedacht habe, oh Gott, da muss ich den jetzt noch wegbringen, wenn der irgendwie im Arsch ist. Aber er war halt nicht offensichtlich nicht verletzt, und sondern nur halt, ja,
so hatte sein Trauma halt.
Flugunfähig, ja. Und hatte halt dieses Anflugtrauma. Dann habe ich mich noch beraten lassen am Telefon, der war sehr nett, der Mann. Vielen Dank nochmal an der Stelle, was man da machen kann. Dann habe ich noch vom Fressnapf, also von der Zoohandlung, Mehlwürmer gekauft und Hackfleisch. Nur Rinderhack, kein Schweinehack, nicht gemischtes Hack soll man nehmen. Und noch ein paar Nüsse. Und Wasser haben wir da noch reingestellt und dann saß, und Beeren, Himbeeren und Erdbeeren, also der hat ein richtiges Festmahl dann von uns bekommen. Das haben wir denen dann reingestellt und dann 2-3 Stunden später hat er dann auch angefangen zu fressen und dann sagte der Tierschützer da am Telefon, man sollte dann abends einfach den Deckel runter machen und dann würde der wegfliegen. Und dann haben wir den runtergemacht und dann ist der Vogel nicht direkt weggeflogen, da haben wir uns schon wieder Sorgen gemacht. Aber so eine Stunde später, wir hatten den Vogel geschlechtsneutral Euphoria getauft. Keine Ahnung, ob Männlein oder Weiblein. Hatte sich Euphoria aus dem Karton bewegt und sich dann verabschiedet.
Was für eine hoffnungsspendende Geschichte.
Ja, aber ich fand es auch schön, wenn man einfach so das Gefühl hat, man kann ja was machen.
Mhm.
Und ich war auch sehr aufgeregt, als ich den Vogel da mit so einem Mikrofaserhandtuch da in diesen Karton gesetzt habe.
Mikrofaserhandtuch?
Also, ja gut, ich wollte jetzt nicht so ein schweres Handtuch.
Ja, aber es sollte dich ja vor einem Biss schützen.
Ja gut, ich wollte aber den Vogel, der war ja schon auch klein. Und jeder, der mal einen Eichelhäher gesehen hat, die sind jetzt nicht riesig.
Der doch durch.
Ja, ich habe es auf jeden Fall
mit dir doch den Finger da ab.
Dem Mikrofaserhandtuch habe ich genommen und das ist eine gute Aktion gewesen und es hat alles gut geklappt und deswegen bin ich auch sehr stolz auf mich.
Und dann muss jetzt, um das Instagram-Reel zu vervollständigen, kommt er in einem Jahr mit seinen kleinen Babyvögeln wieder, genau, und bedankt sich bei dir mit ein paar Mehlwürmern, ja, oder so, was er dann beibringt.
Benutzen wir so einen Sprachcomputer, den ich in der Zeit noch entwickle, um dann mich mit dem Vogel zu unterhalten.
Ja.
Perfekt. Wir
halten euch auf dem Laufenden.
Du kannst uns ja mal generell mitteilen, wie man bei uns auf dem Laufenden bleiben kann und wie es in der nächsten Zeit weitergeht.
Genau, also falls ihr gerne uns auch nochmal über eure Hitze Schutzpläne in euren Arbeitsstätten informieren möchtet, dann schickt uns das entweder per E-Mail an aufmessersschneidepodcast@gmail.com oder natürlich auch per Nachricht bei Instagram ams-podcast. Da gucken wir auch regelmäßig rein. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört und gerne mehr über Euphoria erfahren möchtet, dann liked uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und lasst uns eine gerne auch 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten hören wir uns mit dem nächsten spannenden Thema wieder am 23.07.2026 und wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und behaltet einen kühlen Kopf.
Adieu.
I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, together forever. It's our dream to be together forever, together forever.
I fly, you fly, we fly to the dreamland. Fly to the dreamland. It's our dream to be together forever.
Forever.
It's our dream to be together forever.
We fly
together forever. Forever together.